Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie auch diese süßen Zeichnungen unter der Überschrift Liebe ist. Seit vielen Jahren erscheinen sie in Zeitungen, auf Handtüchern, in Kalendern und anderswo. In der Mitte ist immer so ein niedliches Pärchen, eine Frau, ein Mann. Und ich habe jetzt eins von diesen Bildern vor Augen, da sind die beiden umgeben von einem Meer voller Herzen. Und sie lächeln uns glücklich an. Liebe ist, so heißt es dann, Liebe ist einfach nur wir beide. Oder Liebe ist, wenn zwei Herzen wie eins schlagen. Oder Liebe ist, den Schokoladenkuchen zu teilen. Nicht selten locken diese Bilder ein glückliches Lächeln auch beim Betrachter hervor. Liebe ist, so heißt es auch in einem berühmten Kapitel der Bibel, in unserem heutigen Predigtext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Da schreibt der Apostel Paulus, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Ein grandioses Stück Weltliteratur. Kein Wunder, dass ich als Gemeindepfarrer oft gebeten wurde, darüber bei einer Trauung zu predigen. Und dann sitzt so ein glücklich strahlendes Ehepaar vor mir, vielleicht so ein bisschen wie auf diesen niedlichen Zeichnungen, frisch verheiratet, und die strahlen mich an. Und dann passen diese Worte. Die Liebe ist freundlich, na klar. Bei einer Hochzeit fällt einem wirklich nichts anderes ein, als freundlich zu sein. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Natürlich würde der Bräutigam seine Frau auf Händen tragen, wenn sie nicht zu schwer ist. Etwas schwieriger wird es mit der Liebe dann schon nach den Flitterwochen. Wenn der Alltag einzieht, der Beruf stresst, und wenn später dann auch noch die Kinder die Nacht zum Tage machen. Vielleicht denkt die Ehefrau dann noch an dieses Gotteswort aus der Kirche, die Liebe ist langmütig. Ja, mein lieber Mann, du könntest jetzt ruhig mal etwas mehr Geduld mit mir haben. Und er wünscht sich sehr, dass sie ihm das Böse nicht zurechnet, das ihm gerade rausgerutscht ist. Und Sie merken das schon, da wird Liebe leicht zu einem Liebesauftrag an den anderen. Wenn du mich liebst, dann bitte. Aber mit ein bisschen Abstand merkt man, auch ich selbst bin nicht so, wie ich sein sollte und sein möchte. So, wie es gut wäre für unser Miteinander. Ich möchte es ja gerne, aber wenn die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden, wird man leicht verbittert. Also, diese Liebe, von der Paulus hier schreibt, sie wäre mehr als ein netter Spruch, so als ein niedliches Bildchen. Sie würde uns richtig gut tun. Aber wer kann das denn leisten, solche Liebe? Ist das nicht eine grandiose Überforderung? In unseren Ehen und Familien, unserer Schwesternschaft, überall da, wo Menschen intensiv zusammenleben und wirken. Paulus würde man ihm doch gerne zurufen, so einfach ist das nicht, jenseits des Honeymoons, der Flitterwochen. Was denkst du dir damit? Wie soll das gehen? Ich glaube, wenn wir bei uns und unseren Liebesfähigkeiten ansetzen, kommen wir nicht weiter. Die Bibel verweist beim Thema Liebe aber interessanterweise zunächst gar nicht auf uns, sondern auf Gott selbst. Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Oder Paulus, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Merken Sie, da treffen wir auf eine Liebe, die nicht zuerst an sich denkt, sondern das eigene Leben aufs Spiel setzt. Wozu? Um die geliebten, aber schwierigen Menschen vor dem Verlorensein zu bewahren. Wenn Jesus die personifizierte Liebe Gottes ist, dann machen Sie das Experiment mal mit, dann können wir in unserem Predigtext das Wort Liebe durch Jesus ersetzen. Jesus sucht nicht das Seine, sondern unser Heil bei Gott. Jesus rechnet uns das Böse nicht zu, sondern nimmt es uns am Kreuz ab. Jesus erträgt alles und duldet alles, bis hin zu den körperlichen Schmerzen und den Lästerungen und Versuchungen seiner Gegner unterm Kreuz. Merken Sie, wie sich die Lage wandelt? Jetzt ist die Liebe nicht einfach ein schöner, aber unerfüllter Traum, sondern sie ist Realität. Da gibt es tatsächlich einen, der so liebt, und zwar mich so liebt, der mich nicht zur Seite schiebt, wenn ich nicht liebenswürdig bin, der mich nicht bloßstellt, wenn ich gescheitert bin, sondern der wirklich alles hofft, dass ich wieder auf die Beine komme. Ja, ich bin ein so geliebter Mensch. Und der andere neben mir dann auch. Und ich glaube, dass das etwas verändert. Auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in unseren Ehen. Wenn ich es richtig sehe, scheitern sie allzu oft nicht an zu niedrigen Erwartungen, sondern an zu hohen. Ich erwarte von meinem Ehepartner eine Liebe, die er gar nicht leisten kann. Aber wenn ich nun Jesus kenne, dann muss er das auch nicht mehr. Weil Jesus mir die Liebe schenkt, die ich brauche, die aber unser menschliches Vermögen übersteigt. Und von da aus geht Paulus jetzt einen Schritt weiter. Er schreibt im Römerbrief, dass die Liebe Gottes, die wir jetzt hier gerade bestaunen, dass die ausgegossen ist in unsere Herzen. Also das, was wir aus eigener Kraft nicht hinbekommen, das, was wir nicht schaffen, das will uns Jesus schenken. Susanne Isaacs hat es im Blick auf ihre Aufgabe eben kurz skizziert. Wenn ich bei mir merke, dass sich doch wieder Neid in meinem Herzen einnistet über das Glück meiner Mitmenschen oder Schadenfreude über ihr Unglück, dann gibt es nur eins, hin zu Jesus. Du siehst, lieber Herr, was bei mir los ist. Bitte vergib mir meine Lieblosigkeit. Erneuere mein Herz, schenk mir etwas von deiner Liebe, damit meine Liebe nicht kalt wird, sondern dass sie den anderen wärmen kann. Und so ist das hohe Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief keine unerfüllbare Forderung, kein unerreichbarer Traum, sondern tatsächlich Realität. Bei Jesus ist diese Liebe real, für mich. Und von ihm aus kann sie dann durch mein Herz hindurch auch zu den anderen ziehen. Nicht perfekt, aber doch immer wieder neu angesteckt von der Liebe Jesu. Wenn wir nun diese besondere Art der Liebe Jesu im Blick haben, dann müsste man denken, müsste es in unseren Gemeinden sehr liebevoll zugehen. Denn da treffen sich ja die Menschen, die von der alles übersteigenden Liebe Gottes angesteckt worden sind. Ich fürchte aber, dass die Realität doch anders aussieht. Und das ist nicht neu. Paulus stellt das hohe Lied der Liebe in einen konkreten Zusammenhang. In der Gemeinde in Korinth gibt es viel Streit und Not. Damals gab es ja das Neue Testament noch nicht und so waren die Gemeinden bei Glaubens- und Lebensfragen auf mündliche Berichte von Jesus angewiesen, auf die Entscheidungen der Apostel und auf übernatürliche prophetische Erkenntnisse. Und gerade diese letzten standen in Korinth hoch im Kurs. Man hat fast den Eindruck, je spektakulärer ein Phänomen war, desto beeindruckter waren die Christen. Das muss ja dann wohl direkt von Gott sein. Und entsprechend berühmt waren dann die Erkenntnisträger, die wohl einen direkten Draht zu Gott hatten. Und angesichts nun dieses Wettbewerbs um höhere Einsichten schreibt Paulus von einem besseren Weg für die Gemeinde. Von einem alles übersteigenden Weg der Gottesbegegnung und des Miteinanders in der Gemeinde. Und das, wenig überraschend jetzt, die Liebe, von der wir schon sprachen. Dazu hören Sie wieder Paulus im O-Ton. Wenn ich mit Menschen und mit Engelsprachen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe sogar meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Paulus macht in diesem ersten Schritt deutlich, wie beeindruckend die Gaben auch sein mögen, die Gott ihr gegeben hat. Sie werden nur im Rahmen der göttlichen Liebe sinnvoll. Und ich finde, dass Paulus daran erinnern muss, uns und schon die Gemeinde in Korinth, das ist schon irgendwie verrückt. Also da entdecken Menschen, ich bin von Gott geliebt, ich bin begabt, ich kann etwas und ich kann etwas für Gott in der Gemeinde tun. Und dann geschieht es augenscheinlich ohne Liebe. Aber davon ging doch eigentlich alles aus. Da ist der alte Egoismus wieder da, um sich selbst einen Namen zu machen, um sich über andere zu überheben. Erkenntnis bläht auf, schreibt Paulus an anderer Stelle. Aber Liebe baut auf. Das gilt schon für unser Schulwissen. Ich weiß aber mehr als du. Und das gilt erst recht für die besonderen übernatürlichen Gaben. Sie haben eine Risikostruktur. Man kann sich darauf etwas einbilden. Fromm und lieblos. Und damit nun niemand meint, das sei nur ein Problem besonders charismatischer Typen, weist Paulus noch auf die soziale Fürsorge in der Gemeinde hin, die Diakonie. Und tatsächlich sogar das geht ohne echte Liebe. Ja, sogar das Martyrium, also dass ein Mensch sein Leben für Jesus opfert, selbst das kann von Selbstsucht durchzogen sein. Man kann auch der Größte im Opfer sein wollen. Irgendwie vollkommen irre, aber so sind wir. Und da hilft nur eins, zurück zu Jesus, zu seiner Liebe am Kreuz. Ich darf ihm auch meinen frommen Egoismus bringen. Meine Lieblosigkeit im Dienst, auch in einem missionarisch-diakonischen Werk wie der Hensoldshöhe. Bei Jesus finde ich Vergebung und Neuausrichtung. Und dann nimmt mich sein Geist mit hinein in die Kreuzessignatur seines Lebens. Der Liebesweg Jesu führt ja nicht über die Höhen großer Gefühle oder berauschender Erfahrungen, sondern über die Niedrigkeit des Liebesdienstes. Was brauchst du, lieber Mitmensch, lieber Mitchrist? Was hilft dir, wieder zurechtzukommen vor Gott und Mensch? So hat es Jesus gelebt, so hat er es uns geschenkt und so wird die Liebe in der Gemeinde konkret. Paulus relativiert den enthusiastischen Höhenflug der Christen in Korinth aber noch in einem zweiten Schritt. Zunächst ging es darum, dass die spektakulärsten Gaben ohne Liebe hohl und nutzlos sind. Und jetzt werden sie auch zeitlich begrenzt. Und dazu der Schlussabschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden zunichte wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis zunichte wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, dann wird das Stückwerk zunichte. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in undeutlicher Weise, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die spektakulären Gaben der christlichen Gemeinde in Korinth sind also nicht schon der Himmel auf Erden. Sie sind zeitlich befristete Hilfsmittel Gottes, um seine Gemeinde in dieser Zeit aktuell auszurüsten. Es ist in der Auslegung umstritten, wann denn diese besonderen Gaben aufhören. Ja, zunichte werden. Erst wenn Jesus wiederkommt und alles rundherum vollkommen wird? Oder schon früher, wenn die Gemeinde ein vollständiges Gegenüber von Gottes Willen empfängt? Also nicht nur ein Stückwerk, wie es eben einzelne prophetische Worte ja nur sein können. Bis in die Reformationszeit hinein hat man die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes damit identifiziert. Aber das können wir jetzt nicht klären. Aber sicher ist, ich darf Gottes Willen im Hören auf die Schrift vollständig erkennen. Alles, was ich zum Leben und zum Sterben brauche, ist geklärt. Es begegnet mir wie die Liebe Gottes als Wort Gottes von außen. Nicht spektakulär, sondern schlicht und einfach zugänglich. Und darum verlässlich und für jeden zugänglich. Nicht nur für besondere Menschen. Darauf darf ich vertrauen, also glauben, weil die Liebe Gottes in Jesus unverrückbar feststeht. Darauf darf ich hoffen, weil die Auferstehung Jesu auch meine Zukunft bei Gott garantiert. Und so ist die Liebe, die Gott schenkt und mit der er auch mich ansteckt, die größte unter ihnen. Denn sie wird auch in Ewigkeit bleiben, weil sie zum Wesen Gottes gehört. Liebe ist also nicht nur ein schönes Gefühl, ein unerreichbarer Traum, eine Utopie von Gemeinde, sondern Gottes Wirklichkeit. Mit Jesus ist sie schon mitten in unserem Leben da. Und sie wird sich für immer am Ende durchsetzen. Darauf dürft ihr euch verlassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.